Sechs Parameters. Sechster Teil. Das analytische Wissen oder auch die unterscheidende Weisheit. Das sind Reflexionen anhand des Textes, den Gampopa im Juwelenschmuck der Befreiung vorgelegt hat. Dazu muss man zunächst zwei Dinge wissen. Erstens, analytisches Wissen scheint etwas mit rationaler Analyse zu tun zu haben. Dem ist jedoch nicht so. Analytisches Wissen in diesem Sinne oder unterscheidende Weisheit ist nichts, was auf freien Denkakten beruht. Es setzt vielmehr auch Meditation, meditative Vertiefung voraus und besteht aus unmittelbarer Einsicht in die Dinge. Und das Zweite, was vorab zu sagen ist, ist, dass Gampopa natürlich aus dem Mahayana kommt, also aus jener buddhistischen Richtung, die sich dem Theravada überlegen fühlt. Von daher wird man sehen, dass Gampopa sagt, dieses höchste analytische Wissen ist nur möglich mittels des Mahayana. Das heißt, ein Theravada-Anhänger, ein Theravada-Mönch würde in diesem Teil der Dinge zu anderen Ansichten kommen als Gampopa. Es wird behauptet, wer alle anderen Paramitas praktiziert, aber nicht diese, der würde nicht allwissend. Allwissend meint hier Einsicht in die Natur der Dinge zu haben. Es geht nicht um die Kenntnis aller enzyklopädischen Fakten, sondern um die Einsicht in die Natur der Dinge. So könnte man dann fragen, ist demnach die Paramita des analytischen Wissens von Prajna letztendlich die einzig ausschlaggebende? Der Buddha verneint dies eindeutig. Denn Prajna ohne die anderen praktiziert, sei ebenso eine Fessel wie die anderen ohne Prajna. Und Gampopa ergänzt, wer nur die ersten fünf praktiziert, gelangt ins einseitige Nirvana des Ruhens in Frieden. Er meint damit die Arahatschaft, das höchste Ideal des Theravada. Er käme hingegen nicht in das noch höhere, nicht verweilende Nirvana. Wir sehen also, dass Mahayana sieht im Nirvana genauso wie in Samsara ein Extrem. Anders sei das nicht verweilende Nirvana. Hier verweilt eben ein Bodhisattva nicht, er erscheint vielmehr wieder in der Welt, so wie wir das im tibetischen Raum von den Dalai Lamas gewohnt sind. Er erscheint nach dem Tode wieder in der Welt, aber nicht als gewöhnliche Wesen der sechs Welten, also nicht als Mensch, Gott, Titan, Hungergeist, Tier oder Höllenbewohner. Demnach ist der Pfad des Mahayana, der Pfad des Praktizierens, der Paramitas 1 bis 5 plus des Praktizierens des analytischen Wissens. Das analytische Wissen besteht dabei in der Durchdringung aller Phänomene. Schauen wir uns die Gliederung der Wissenschaften nach dieser Einstellung an. Gampopa unterscheidet drei Ebenen von Erkenntnis oder, wenn man so will, von Wissenschaft. Da gibt es zunächst die weltliche analytische Erkenntnis. Das sind die nach damaliger Einteilung vier Wissenschaften. Das waren damals Medizin, Dialektik, Linguistik und die mechanischen Künste. Man könnte auch sagen, jede normale weltliche Wissenschaft gehört hierher. Das ist die unterste Stufe analytischer Erkenntnis, die weltliche analytische Erkenntnis. Darüber gibt es die zweite Stufe, laut Gampopa die geringe analytische Erkenntnis jenseits des Weltlichen. Durch a. Hören, b. Reflektieren und c. Meditieren kommen wir zur Einsicht in die drei Lakshanas. Dieses bedeutet Erleuchtung im Sinne des Theravada. Einsicht in die drei Lakshanas heißt Einsicht in die drei Grundtatbestände alles Bestehenden. Das ist einmal, dass die Dinge Dukkha sind. Erstes Lakshana ist also Dukkha. Dukkha bedeutet unvollkommen, leidvoll. Das zweite Lakshana ist unbeständig, Anicca. Und das dritte Lakshana bedeutet Anatta, das heißt, die Dinge haben keinen festen Wesenskern, der irgendwie statisch ist, vielmehr alles ist prozesshaft. Man kann also sagen, letztendlich diese Einsicht auf der zweiten Stufe besteht darin, zu erkennen, dass alles prozesshaft ist. Weil es prozesshaft ist, ist es vergänglich, eben nicht statisch. Und deswegen ist es unvollkommen. Unvollkommen insofern, als es sich weiterentwickelt. Unvollkommen insoweit auch, als wann immer wir an etwas anhaften wollen, etwas festhalten wollen, dies mit Sicherheit zum Scheitern verurteilt ist und damit, dass wir das als leidvoll erfahren. Das ist also laut Gampopa die geringe analytische Erkenntnis jenseits des Weltlichen. Daneben gibt es die große analytische Erkenntnis jenseits des Weltlichen und damit ist das Mahayana-Ideal verwirklicht. Es beinhaltet natürlich das, was in der geringen analytischen Erkenntnis drin ist, plus zusätzlich die Lehren des Mahayana, das heißt also die Realisierung von Shunyata, von Leerheit. Worin nun besteht diese große analytische Erkenntnis des Weltlichen, also das, was hier hinausgeht über das, was das Theravada lehrt? Nun, es besteht erstens in der Widerlegung des Glaubens an die Wirklichkeit materieller Existenz. Materielle Existenz wird also als unwirklich angesehen. Zweitens ist es die Widerlegung des Glaubens an das Fehlen von materieller Existenz. Also auch das Gegenteil, die Leugnung materieller Existenz, muss widerlegt werden. Drittens geht es darum, den Fehler an der Nicht-Existenz der Phänomene festzuhalten, zu überwinden. Das heißt auch, wir dürfen nicht glauben, die Phänomene würden nicht existieren. Und viertens geht es darum, den Fehler gleichzeitig an Existenz und Nicht-Existenz festzuhalten, zu überwinden. Und das entspricht den vier klassischen im asiatischen Raum der Antike verbreiteten Einstellungen. Das fünfte, was man erfahren muss, ist der Pfad, auf dem Befreiung erlangt wird. Es ist dies der mittlere Pfad. Dieser mittlere Pfad vermeidet die beiden Extreme. Er ist also weder existenzialistisch, noch ist er nihilistisch. Dies bedeutet letztendlich, dass er einer logischen Überprüfung nicht zugänglich ist. Und schließlich steht im Mittelpunkt der analytischen Erkenntnis die Natur der Befreiung, also von Nirvana. Das Parameter der analytischen Erkenntnis kann weder durch Sprache noch durch Gedanken ausgedrückt werden. Dies gehört dem individuellen, eigenklaren Wirkungsbereich der ursprünglichen Weisheit an und ist daher auch nicht zu erreichen auf normalen, wissenschaftlichen, deduktiven oder induktiven Weg, sondern ist nur möglich, dieses zu erreichen, wenn man eben diese Parameters übt, einschließlich des Parameters der meditativen Vertiefung. Wie vervollkommnet man nun dieses Parameter, also das analytische Wissen oder die unterscheidende Weisheit oder einfach Pranja? Alle Phänomene sind von ihrer Natur aus nichts anderes als Leerheit, als Shunyata. Dennoch müssen die fühlenden Wesen sich darin üben, die Natur des Erscheins der materiellen Objekte sowie die Formen des Leidens selbst zu verstehen, und das muss auf vier Arten praktiziert werden. Erstens durch vorbereitende Übungen, zweitens durch Ruhen in Meditation, drittens durch Nachmeditation und viertens durch Verwirklichung der Praxis der analytischen Erkenntnis. Was bedeutet das im Einzelnen? Erstens müssen vorbereitende Übungen gemacht werden. Diese dienen dazu, den Geist in seinem ursprünglichen Zustand ruhen zu lassen. Mit anderen Worten, hier geht es um alle diese Übungen, die wir unternehmen, wenn wir uns bemühen, Meditation zu erlernen, also zu dem ursprünglich ruhigen Zustand des Geistes zu kommen. Ein Geist, der nicht herumhüpft, der nicht nachdenkt, der nicht nach Dingen greift, der nicht nach sinnlichen Anhaftungen strebt. Hat man dieses erreicht, so kann man sich der zweiten Vervollkommnung widmen, nämlich dem Ruhen in Meditation. Ohne nachzudenken, ruht der Geist jetzt in einem ungestörten Zustand. Dies beschreibt Tilopa so: Denke über nichts nach, erwäge nichts, versuche nichts zu erkennen, meditiere nicht, untersuche nicht, sondern lasse den Geist in sich selbst ruhen. Und wenn du meditierst, gibt es nichts, worauf du meditierst. Es wird nur allgemein als Meditationsobjekt bezeichnet. Das heißt also, es gibt hier kein eigentliches Meditationsobjekt. Es handelt sich nur allgemein um Meditation. Was ist das, was im Zen als Sassen bezeichnet wird? Als nur sitzen, ohne irgendetwas gedanklich zu tun. Und überall da, wo nicht gedacht wird, indem sich der Geist nicht vollkommen auf bestimmte Gewohnheitsmuster ausrichtet, dort und nur dort wird die Parameter der analytischen Erkenntnis geübt. Die Gesamtheit der Phänomene nicht zu sehen, heißt die Wirklichkeit zu sehen. Diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Gesamtheit der Phänomene nicht zu sehen, heißt die Wirklichkeit zu sehen. Die Wirklichkeit abstrahiert also von den einzelnen Phänomenen. Wir haben ein ganz ähnliches Sprichwort im Deutschen. Dort wird von jemandem gesagt, der geistig nicht besonders weit ist, er würde den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Was ja nichts anderes bedeutet, als er sieht die einzelnen Phänomene, aber die Wirklichkeit, das große Zusammenspiel der Phänomene, ist ihm unklar. Das war der Punkt 2, Ruhen in Meditation. Der Punkt 3, der zu üben ist, ist das Unterbrechen der Meditation, die sogenannte Nachmeditation. Das heißt, wir praktizieren eine Sichtweise nach der eigentlichen Meditation, deshalb Nachmeditation, in denen wir alle Erscheinungen als traumhaft ansehen. Und es wird gesagt, der Verdienst, der sich dadurch einstellt, dass man den Dharma auch nur einen Tag meditiert, der sei größer, als wenn man ihn Kalpas lang aufschreibt. Kalpas sind Äonen, also unendlich lange Zeitraum. Als wenn man ihn Kalpas lang aufschreibt, ihn liest oder hört, ihn erklärt oder auswendig lernt. Das heißt, die Meditation auf dieser Stufe, einschließlich dieser Nachmeditation, in der wir die Erscheinungen als traumhaft ansehen, erst dieses sei die wirkliche Möglichkeit, Dinge zu erkennen und damit Verdienste anzuhäufen. Wenn man sich mit der Bedeutung der Leerheit befasst, ist die Folge dieser Erkenntnis die Zufluchtnahme. Die Zufluchtnahme zu den drei Juwelen, zu Buddha, Dharma und Sangha, geschieht also auf einer hohen Stufe dadurch, dass man die Bedeutung der Leerheit von Shunyata erfasst. Und Gampopa erläutert dies weiter, natürlich für die Praktizierenden des Mahayana und des tantrischen Buddhismus, indem er sagt, wenn einem die Entstehungsphase der Meditation, während der man auf Gottheiten meditiert und ihre Mantren murmelt, vollständig gelehrt wird, dann wird man darin belehrt, dass ein Chidam lediglich Ausdruck des erleuchteten Geistes ist, der aus der Leerheit heraus Gestalt annimmt und nicht irgendein äußerer Gott. Es geht hierbei also um Meditationen, die auf Chittams gemacht sind, das heißt auf Meditationsgottheiten, wie zum Beispiel die grüne Tara, die wir in unserem Meditationsraum abgebildet haben, oder Manjushri auf der anderen Seite des Meditationsraums. Und es wird hier gesagt, dass diese Chittams lediglich Ausdruck des erleuchteten Geistes sind, der aus der Leerheit heraus Gestalt annimmt und nicht irgendein äußerer Gott. Es gibt also keine äußeren Gott namens Manjushri oder einen äußeren Gott namens Tara, sondern diese Figuren sind Ausdruck des erleuchteten Geistes, der aus der Leerheit heraus Gestalt annimmt. Mit anderen Worten, sie sind Projektionen unseres Geistes, Projektionen des erleuchteten Geistes, wenn sie vollkommen sind. Wir üben auf sie, um unseren erleuchteten Geist Wirklichkeit werden zu lassen, um unseren Geist wirklich zur Erleuchtung zu bringen. Und die vierte Stufe, um uns hier zu vervollkommnen, ist die Verwirklichung der Praxis der analytischen Erkenntnis. Und hier ist nicht nur das Wort Praxis drin, hier wird es wirklich ganz praktisch. Denn es entsteht dadurch die Achtsamkeit, die das Ausüben von Shilas ermöglicht. Alles, was wir vorher tun, ist der Versuch, uns an Shilas zu orientieren. Aber wenn uns der ganz tiefen Achtsamkeit ermangelt, dann tun wir das natürlich nur unvollkommen. Das zweite ist, man erkennt seine störenden Gefühle und dadurch, dass man diese Gefühle erkennt, lassen sie nach, man überwindet sie Stück für Stück, immer mehr, allmählich, bis sie schließlich ganz überwunden sind. Und gleichzeitig entwickelt man, ganz entscheidend, immer mehr Mitgefühl. Mitgefühl ist ja gewissermaßen der Partner oder die Partnerin von Weisheit. Beides gehört zusammen. Beides zusammen macht aus, was wir unter Buddhaschaft verstehen, ist die Einheit von Weisheit und Mitgefühl. Und man arbeitet damit gleichzeitig immer ernsthafter an seiner Vervollkommnung. Und es bedeutet auch, man gibt die Zustände geistiger Aufgewühltheit immer mehr auf. Der Geist beruhigt sich immer stärker. Und damit haftet man auch immer weniger an den Erscheinungen dieses Lebens an. Wenn man so will, ist dies eine andere Beschreibung des Spiralpfades, des Pfades zur Erleuchtung. Und wenn man denn Pranya tatsächlich verwirklicht, das sechste Parameter, so braucht man sich über langfristige Resultate keine Gedanken mehr zu machen. Denn mit dem Erreichen des Parameters sind alle Resultate in das kurzfristig zu Erreichende gelangt. Und was man erreicht, ist nicht weniger als das wahre, schöne, gute, Vollkommenheit.